ad quam. Der Schriftsteller und Journalist Karel Havlíček-Borovský gehört zu den wenigen Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte des 19. Jahrhunderts, die bis heute nicht antiquiert wirken. Er ist in unserem Bewusstsein nicht nur bekannt, weil Denkmäler, Straßen, Plätze und Schulen nach ihnen benannt wurden, sondern er gehört zu denen, von denen wir wissen, was sie gemacht haben und warum sie berühmt wurden. Über Havlíčeks Leben und seine aktuelle Bedeutung spricht Dana Martinová im heutigen Geschichtskapitel mit dem Historiker Martin Sekera.
Karel Havlíček wurde am 31. Oktober 1821 in Borova bei Přibyslav als Kind einer Kaufmannsfamilie geboren. Sein zweiter Zuname, Borovský, ist vom Geburtsort abgeleitet. Er absolvierte das Gymnasium in der Stadt Německý Brod, die 1945 nach dem berühmten Schriftsteller in Havlíčkův Brod umbenannt wurde. Im Jahre 1841 kam er nach Prag, um hier auf Wunsch seiner Mutter ein Priesterstudium aufzunehmen, doch schon nach 2 Jahren wurde er vom Seminar ausgeschlossen. Er begann jedoch zu begreifen, dass dieses Studium für ihn nicht das geeignete Milieu dafür war, um eine Volksaufklärung betreiben und das System Metternich reformieren zu können. Zum österreichischen Absolutismus, der auf Pressezensur, Strafen, Polizeiwesen und Denunziantentum basierte, sowie nationale Kollektivrechte ignorierte, baute er ein kritisches Verhältnis auf, das sich mit den Jahren noch verstärkte.
Jako velmi mladý podnikl cesty po
In seiner Jugend machte Havlíček eine Reise nach Osteuropa. Die größte Erfahrung, die nur wenige seiner Zeitgenossen hatten, brachte ihm ein 2-jähriger Aufenthalt in Russland ein, wo er in einer Professorenfamilie in Moskau als Erzieher wirkte. Wie andere Tschechen auch, war Havlíček damals Slavophil, also ein glühender Protagonist für ein Zusammengehen aller Slawen unter der Führung Russlands, um dem Deutschtum zu trotzen. Aber nachdem er seine eigenen Erfahrungen mit der damaligen Rückständigkeit Russlands gemacht hatte, ist er sich bewusst geworden, dass die kulturelle Mannigfaltigkeit unter den Slawen sehr groß und eine solche Verbindung völlig illusorisch ist. Und das ist der erste bezeichnende Charakterzug von Havlíček, das Bemühen, alles Unwahre zu demaskieren und den Dingen, die keine praktische Bedeutung haben, kritisch zu begegnen.
Nach der Heimkehr aus Russland wollte sich Karel Havlíček der literarischen Tätigkeit widmen. Er ging nach Prag, wo er im Jahr 1846 auf Fürsprache von František Palacký als Redakteur der Prager Zeitung angestellt wurde. Diese Zeitung war damals das einzige Blatt, das in tschechischer Sprache erschien. Gleich nach seinem Einstieg hat sich der Stil der Zeitung radikal verändert. Der knochentrockene und wenig informative Lesestoff wich einer lebhaften, verständlichen und unterhaltsamen Berichterstattung, die im Sinne der tschechischen Patrioten antiösterreichisch ausgerichtet war. Und Havlíček wusste sich dabei besonders zu profilieren.
Jeho působení a jeho nástup do profese novinářské byl v podstatě velice šťastný.
Havlíčeks Einstieg in den Journalismus war ein Glücksgriff, denn er geschah in einer Zeit der großen Veränderungen. Die Revolution des Jahres 1848 hatte ganz Europa einschließlich Österreich erfasst. Noch vor dem Ausbruch der Märzrevolution in Deutschland gründete Havlíček seine eigene Zeitung, die sogenannte Narodní noviny, zu Deutsch Nationalzeitung. Als nun schon bedeutende Persönlichkeit wurde er zum Sprecher der nationalen Liberalen mit František Palacký an der Spitze. Aufgrund der Kürze der Revolution, die den österreichischen Vielvölkerstaat vor allem hinsichtlich seiner staatsrechtlichen Ordnung verändern sollte, fehlte ihm jedoch die Zeit, sich auch journalistisch weiter zu entfalten. Sein publizistisches Schaffen unter den freien Bedingungen, als die Zensur in Österreich aufgehoben war, beschränkte sich lediglich auf rund 3 Jahre.
Zhruba 3 let. Karel Havlíček ist im Revolutionsjahr 1848 auch für kurze Zeit in die Politik gegangen, indem er als Abgeordneter in den Wiener Reichstag eingezogen ist. Aber bekannt dafür, ein äußerst energischer und agiler Mensch zu sein, wurde er der langwierigen Verhandlungen der Abgeordneten bald überdrüssig. Er kehrte zurück zur Journalistik und er tat gut daran. Denn als Publizist war er viel besser in der Lage, seinen Landsleuten zu erklären, worum es im Reichstag zu Wien und später im Kremsier Kroměříž überhaupt geht. Seine Aktivität war unübersehbar, so dass er natürlich zu einer Zielscheibe für seine politischen Gegner geworden ist. Unter den Tschechen geriet er besonders mit den radikalen Demokraten in Konflikt, die auf eine revolutionäre Lösung der österreichischen Frage setzten. Sie haben Havlíček zu viel Konformität vorgeworfen zu den Ansichten der Liberalen, die mit František Palacký und August Brauner an der Spitze in der tschechischen Gesellschaft den Ton angaben.
Havlíček do těchto sporů vstupoval velice ostře.
In der politischen Auseinandersetzung zeigte sich Havlíček als messerscharf. Er düpierte seine Gegner mit seiner enormen Fähigkeit, logisch zu argumentieren, die tschechische Sprache ausgezeichnet zu beherrschen und leidenschaftlich, aber nicht demagogisch zu diskutieren. Parallel dazu hat er sich auch mit anderen Opponenten herumgeschlagen, besonders mit dem als Regierungszeitung geltenden Wiener Tagblatt. Dieses Blatt vertrat die konservative Meinung, Österreich wieder in seiner vorrevolutionären Ordnung zu stabilisieren und nur kleinere Firmchen zu genehmigen. In keinem Fall aber sollte Österreich nach einem staatsrechtlichen, historischen oder nationalistischen Prinzip geteilt werden. Und das Zentrum des Landes sollte in Wien verbleiben.
Mit der zunehmenden Unterdrückung der Revolution sowie der Festigung der österreichischen Regierung in den Ländern der böhmischen Krone verkleinerte sich die Gruppe der Journalisten, die noch publizieren konnte. Havlíček blieb am Ende der Einzige, der es schaffte, die beschränkte Redefreiheit, die neuen Verordnungen und den Belagerungszustand in Prag im Jahre 1849 zu umgehen. Seine Popularität in der Öffentlichkeit war riesig, weil er es immer wieder geschickt verstand, die Wiener Regierung der eigenen Gesetzwidrigkeiten zu überführen.
V roce 1851, to už nevydával Národní noviny, ale z nouze vydával...
Im Jahre 1851 musste er aber dennoch die Nationalzeitung einstellen. Eine Art Asyl fand er in Kutná Hora Kuttenberg, wo er begann, die Zeitschrift Slovan herauszugeben. Sie wurde allerdings oft konfisziert. Seine Position als freier Publizist konnte Havlíček jedoch behaupten. Das war damals keinem anderen Publizisten in ganz Europa gelungen, der sich als Folge der gescheiterten Revolution von 1848 vor einer sogenannten Reaktion fürchten musste. Havlíček erwarb sich sogar den Respekt des mächtigen österreichischen Innenministers Alexander Bach. Der war sich nur zu gut bewusst, dass es nicht möglich ist, eine solch bedeutende Persönlichkeit so einfach zu vernichten. Das hätte nämlich sofort den Ausbruch einer erneuten Revolution bedeuten können. Und der hat wirklich gedroht.
Zu einer radikalen Lösung griff die Wiener Regierung zu Beginn des Jahres 1851, indem sie Havlíček nachts in einer geheimen Polizeimission nach Brixen in Südtirol verbannen ließ. Es ist zwar nachgewiesen, dass Havlíček in Brixen materiell nicht gelitten und er hier sogar seine Hauptwerke geschrieben hat, doch die Abgeschiedenheit von zu Hause und von seinen Freunden machte ihm ganz bestimmt zu schaffen.
On se vrátil z Brixenu v roce 1855 v květnu.
Im Mai 1855 kehrte er sehr krank aus Brixen nach Hause zurück, denn seine Tuberkulose war bereits im fortgeschrittenen Stadium. Seinen Plänen, sich ins Privatleben zurückzuziehen und seine literarische Tätigkeit fortzusetzen, machte der Tod am 29. Juli 1856 ein jähes Ende. Er starb in einer Zeit, als viele seiner ehemaligen Freunde schon Angst hatten, mit ihm in Kontakt zu treten.
Neben den nicht ganz objektiven Interpretationen von Havlíčeks Leben, die mit den Mythen und Legenden über sein Märtyrertum in Brixen verbunden sind, überdauerte bis heute vor allem der Personenkult, der um seine Person gemacht wird. Von den tschechischen Legionären wurde er zum Beispiel im Ersten Weltkrieg zum Symbol vieler positiver Eigenschaften erkoren. Und selbst in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts galt er noch als Symbol einer festen Meinung und der Gedankenfreiheit, weshalb Jaroslav Hudka nach der Inhaftierung des Dissidenten Václav Havel das Lied Havličku Havle geschrieben hat.